Hey Marie, willkommen zu unserem Spezial am Mittwoch hier bei Behind Science. Ich bin Luisa und ich habe es gerade schon ein bisschen gesagt, ich bin aufgeregt heute. Das ist sonst normalerweise nicht so.
Ja, ich kann mir schon denken, woran es liegt, weil hier ja noch eine dritte Person heute bei uns ist. Ja. Kann das sein, dass die dich nervös macht?
Auf jeden Fall, es liegt nicht an der Person an sich, es ist meine Kollegin Freddy Schürheck. Sie ist unter anderem Moderatorin bei 1Live und normalerweise sehe ich, wie sie ganz viele Interviews mit den unterschiedlichsten Menschen führt und heute dürfen wir beide sie mal interviewen. Also Freddy, how the tables turn. Ich weiß nicht, ob es bei dir mit dem Aufregungslevel vielleicht auch ähnlich ist wie bei mir. Willkommen erstmal hier bei uns bei Behind Science. Richtig schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo alle und vielen Dank erstmal. Herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich weiß natürlich, dass ihr diesen Podcast macht. Ich finde das super. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, jetzt, wenn ihr das so sagt, bin ich natürlich auch so ein bisschen nervös. Nee, wie du schon sagst.
Wir wollten dich nervös machen.
Für mich ist es ja tatsächlich auch immer so ungewohnt, eben auf dieser anderen Seite zu sitzen und selbst interviewt zu werden. Gleichzeitig ist es auch ein bisschen entspannt, weil ich erzähle jetzt einfach nur. Ihr macht die Arbeit.
Genau, du lässt dich einfach überraschen, was wir hier so machen. Und am Ende kannst du uns dann judgen. Also die Frage, das ging ja wirklich gar nicht. Nein, sehr cool, dass du heute hier bei uns bist, aber nicht in deiner Funktion als Moderatorin, das müssen wir direkt hier am Anfang dazu sagen.
Ja, wir haben dich eingeladen, weil du neben deiner Radioexpertise, die natürlich heute ja auch top zum Einsatz kommen kann, auch noch eine andere Expertise mitbringst, gezwungenermaßen kann man sagen. Die musstest du dir nämlich aneignen. Mit 29 hast du die Diagnose Diabetes Typ 1 bekommen und darüber wollen wir heute mit dir sprechen, passend zur letzten Folge, wo es ja um die Isolierung des Insulins ging. Und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen zu diesem Moment, als du das bemerkt hast. Es gab so einen prägnanten Moment, das war 2017, da standest du vorm Spiegel und hast irgendwie über dich selber gedacht, oh Gott, ich sehe aus wie Gollum. Was war da denn los?
Ja, also das ging schon ein bisschen vorher los, dass ich merkte, dass irgendwas mit meinem Körper nicht stimmt. Ich war damals beruflich sehr eingespannt, gut bin ich immer noch, aber damals bin ich viel auch von A nach B gefahren, immer gependelt zwischen Köln und Frankfurt, weil ich in beiden Städten jeweils eine eigene Radiosendung hatte und dann bin ich immer nur zur Bahn geflitzt und zum Sender geflitzt und wieder rausgeflitzt und irgendwann, das weiß ich noch, stand ich am Frankfurter Hauptbahnhof und hatte mir so eine Pizza auf die Faust gekauft und hatte irgendwie nach dem halben Stück Pizza, es war wirklich nur so ein kleines Ding, schon gar keinen Hunger mehr und dann dachte ich selbst so, was ist denn da los? Du hast überhaupt gar keinen Appetit und dann fiel mir auch auf, aber du hast den ganzen Tag noch gar nichts gegessen und es ist Pizza, du liebst Pizza, warum hast du keinen Hunger auf Pizza und hast kein Hungergefühl? Und dann irgendwie an dem gleichen Tag, glaube ich, war das sogar, stand ich abends im Hotelzimmer und habe nur gesehen, dass ich nach dem Duschen irgendwie stand ich vorm Spiegel, dass ich gefühlt irgendwie abgemagert war, ohne das zu merken. Und dachte dann, habe mich selbst richtig erschrocken und dachte dann, okay, du hast kein Hungergefühl, du wirst gleichzeitig aber immer dünner. Was ist da los? Und dachte dann, du musst mal in dich reinhorchen, vielleicht hast du eine Art von Essstörung entwickelt, ohne das zu merken, weiß ich nicht. Ich war selbst so ein bisschen ratlos. Und dann kamen andere Symptome dazu, dass ich relativ schnell schlecht geguckt habe. Also so gefühlt jeden Tag wurden auf einmal meine Augen schlechter. Die waren schon eh immer schlecht, aber auf einmal war es wirklich gravierend. Dann habe ich irgendwie ständig Durst gehabt. Das ist ja auch ein typisches Symptom, wenn man Diabetes hat. Daran merken es die meisten auch als erstes, dass man diesen sogenannten unstillbaren Durst entwickelt. Also du trinkst und musst dementsprechend auch ständig auf Toilette. Und als dann so alles zusammenkam, dann war mir irgendwann klar, ich kannte die Symptome teilweise auch schon von meinem Vater, der hat auch Diabetes. Mann, du musst zum Arzt. Und dann bin ich zur Hausärztin gegangen damals, hab der gesagt, ich glaube, ich habe Diabetes. Dann guckte die mich nur an und lachte das so weg und sagte, ach, Sie sind so jung und fit, wie Sie aussehen, Sie haben doch keinen Diabetes. Und dann habe ich aber darauf bestanden, dass wir einen Test machen. Hab ihr auch gesagt, wegen der auch familiäre Geschichte und so, und bitte, können wir das einmal testen? Ja, wenn Sie unbedingt wollen, dann machen wir den Test. Dann hat sie Blut abgenommen und dann lag ich da in so einem kleinen Labor neben drei anderen Menschen, die auch irgendwas abgenommen bekommen hatten. Und irgendwann stand sie vor mir und sagte nur ganz kurz, ja, wollte nur sagen, hatten sie doch recht, da haben sie Diabetes Typ 1, ich habe sie schon an die Diabetologin überwiesen, da müssen sie jetzt direkt hin.
Rums.
Ja.
Okay, krass. Und das heißt, also du kanntest das schon von deinem Vater, hast du gesagt, das Ganze ist ja auch häufiger mal, liegt es schon in der Familie, ne? Also manchmal auch gar nicht, aber kann natürlich vorkommen. wie bist du denn dann damit klargekommen? Also es klingt jetzt so, als wäre das nicht die empathischste Ärztin gewesen, die vielleicht auch irgendwie unter Stress stand oder was auch immer da los war.
Ja, das war auch nicht meine eigene Hausärztin oder so. Also ich kannte die gar nicht, weil in einer anderen Stadt, wie gesagt, bin ja viel hin und her gefahren und so. Und ich glaube, deswegen war die vielleicht auch, ich glaube, hätte ich die jetzt schon gekannt seit 20 Jahren, wäre sie vielleicht auch ein bisschen empathischer gewesen und so, weil sie einfach nur, ja gut, die hat halt jetzt Diabetes, wird sie schon hinkriegen. Okay. Ich hatte aber gar keine Ahnung, ne? Also wie, was ich jetzt wirklich machen muss. Ich habe nur gesagt, naja, aber jetzt kann ich schon erstmal noch nach Hause, oder? Und sie so, nee, sie gehen jetzt direkt zur Diabetologin. Und dann saß ich bei der und die war wiederum sehr empathisch. Und ich habe dann natürlich irgendwann auch, als sie mir dann erklärt hat, ab jetzt müssen sie immer, wenn sie essen, erstens Kohlenhydrate essen. Das ist wichtig, also jetzt nicht die Salatdiät machen, sondern wirklich immer Kohlenhydrate zufügen, mindestens dreimal am Tag und dann aber auch immer dementsprechend Insulin spritzen. Habe ich natürlich erstmal geweint, habe gesagt, das kann ich nicht mit dem Spritzen, ich werde das nie schaffen. Ja. Dann hat sie mir eine Spritze in der Hand gegeben, hat meinen Pulli so hochgezogen, weil ich spritze mich immer in den Bauch. Ne? Und dann hat sie so gezeigt, sie müssen sich hier in den Bauch spritzen. Hat die Spritze so an den Bauch gehalten, habe ich gesagt, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Dann hat sie meine Hand genommen, auf die Spritze gepackt und zack, einfach. Und aber dann habe ich gemerkt, das tut gar nicht weh.
Okay.
Ja, also es war zwar so eine Schocksekunde von, die hat mich ach so, hat man gar nicht gespürt.
Mir wehgetan.
Also das sind ja ganz, ganz, ganz feine, kleine Nadeln, die sind so zwischen 4 und 5 Millimetern. Die sind so dünn, die merkst du wirklich nicht. Also das tut gar nicht weh. Und als ich das dann verstanden habe und eben auch verstanden habe, okay, ich darf auch weiterhin, ne? Also wie gesagt, ich liebe Pizza und ich liebe auch Süßigkeiten. Und als sie dann erklärt hat, nein, das dürfen sie alles weitermachen. Wichtig ist, dass sie Insulin spritzen, dass sie ihre Werte kontrollieren. Und dann, als das so alles klar war, dann irgendwie hat man sich gefangen, aber ja,
ist schon krass.
War auf jeden Fall eine intensive Zeit.
Ja. 29 ist ja dann doch relativ spät, dass du das erkannt hast, oder? Also normalerweise kenne ich das, das ist so um 15, 16,
bei diesem
dass
Typ
Leute das
1,
da
ne?
genau feststellen. Weißt du, warum das bei dir dann doch relativ spät erst war? Oder ist das bisher also nicht aufgefallen vorher?
Also diese Veranlagung im Körper hatte ich ja wahrscheinlich schon die ganze Zeit.
Ja.
So, dass das dann ausgebrochen ist mit 29, ist rückblickend natürlich irgendwie mein großes Glück gewesen. Das hat auch die Ärztin damals gesagt, dass sie 29 Jahre so gut durchs Leben gegangen sind, ohne dass es ausgebrochen ist. Oft ist bei Typ 1 Diabetes dann der Auslöser, so hat mir das die Ärztin damals erklärt, dass man irgendwie eine verschleppte Grippe hat oder so. Also irgendwann war mal das Immunsystem so ganz unten und dann hat der Diabetes gesagt, Hallöchen, dann
hier
komm
bin
ich jetzt.
Ich
so auch, und dann vielleicht war es auch der generell der körperliche Zustand, aber dass ich zu viel Stress hatte oder so, das weiß man halt immer nicht so genau. Und auch die Ursache wirklich, was ist Genetik, was ist Veranlagung, was ist Lifestyle, ist bei Typ 2 zum Beispiel natürlich auch immer eine große Frage. So, wie konnte es dazu kommen, dass man Diabetes hat? Aber am Ende, das merke ich auch immer, wenn ich mich mit Menschen bei uns aus der Community unterhalte, warum es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist, werden wir alle final nicht klären können. Ja. Wichtig ist, dass wir lernen, damit umzugehen und wie gesagt auch das Positive aus den Dingen zu ziehen. Ich bin sehr froh, dass ich 29 Jahre ein sehr unbeschwertes Leben hatte. Und ich kenne viele Familien auch mittlerweile, auch durch meinen Podcast, wo wir ja über Diabetes auch immer sprechen, die kleine Kinder haben, wo Typ 1 Diabetes ausgebrochen ist. Und das ist als Eltern natürlich hart, auch als Kind hart, ne? Wenn du dann irgendwie 5, 6 Jahre alt bist und auf einmal bist du das Kind, was anders ist auf dem Kindergeburtstag, ne? Und das irgendwie eine Spritze mit dabei haben muss oder eine Pumpe. Und das ist mir alles erspart geblieben. Und da bin ich sehr, bin ich einfach für mich froh drum. Gleichzeitig muss man auch sagen, ich habe mich neulich mit einem unterhalten, der hat Diabetes, seitdem er, ich glaube, 9 ist. Und der sagte zu mir ganz ehrlich, ich bin froh, dass das schon so früh war, weil ich habe das Gefühl, ich kenne mein Leben gar nicht anders. War immer schon so mit Diabetes.
Okay, dann vermisst man natürlich auch irgendwie vielleicht weniger, ne?
Genau, deswegen sagt der Arzt zu mir, ich glaube, mir geht's besser als dir, Freddy. Und dann waren wir beide so,
aber
ja,
ist doch
weiß ich jetzt auch nicht. Wir sind beide aber zufrieden.
Mit eurem Schicksal zufrieden seid, das stimmt.
Ja, aber war das für dich so ein Gefühl so, okay, das war jetzt der unbeschwerte Teil vom Leben und jetzt, oh Gott, was kommt jetzt? Oder ist es jetzt, nachdem du sozusagen voll drin bist und auch diese, also was musstest du alles lernen, kannst du vielleicht gleich nochmal erzählen, fühlst du dich genauso gut wie vorher?
Also man lernt tatsächlich mit der Zeit, dass immer noch alles möglich ist. Ne? Also angefangen bei, ja, ich darf immer noch Pizza essen, bis hin zu, ja, ich kann auch noch den Actionurlaub machen, wie ich es will und kann die Nacht durchtanzen, ohne dass es Probleme gibt. Das ist das eine. Die Realität ist aber auch, dass man sich 24 Stunden am Tag dessen bewusst ist, dass man Diabetiker ist. Also ich kann mich eben nicht auf einer Party sinnlos betrinken, ohne regelmäßig meine Werte zu checken. Wie sieht der Zuckerhaushalt aus? Weil gerade bei Alkohol kann das halt zu Problemen führen, dass man in den Unterzucker tatsächlich gerät, weil die Leber so beschäftigt ist mit dem Alkohol und den abzubauen, dass er den Körper, den Zuckerhaushalt nicht mehr im Blick hat. Und
heißt
so, ne?
Auch der Döner, den man sich danach irgendwie noch um 4 Uhr morgens reinzieht.
Genau, ist da eigentlich gut. Also nee, ist da aber eigentlich dann gut.
Ja.
Das habe ich auch erst so mit der Zeit lernen müssen von einer Ernährungsexpertin mal, die sagte, wenn Sie betrunken nachts ins Bett gehen, dann essen Sie bitte vorher nochmal ein Butterbrot, dass Sie nicht während des Schlafens irgendwie in den Unterzucker geraten, weil dann kann es wirklich gefährlich werden. Also es ist ein sehr komplexes Thema, aber das ist so ein Beispiel für, ja, theoretisch kannst du alles machen, aber du musst immer im Hinterkopf haben, du bist eben auch einfach krank und das geht auch nicht mehr weg und du bist dein eigener Experte in vielen Dingen, musst viele Dinge dir aneignen und lernen und kannst auch viel ausprobieren und man hat auch viel Misserfolge mal, dass man sich denkt, warum ist der Wert jetzt so, ich habe doch alles richtig gemacht, dann ist da aber was vielleicht reingeraten, womit man nicht gerechnet hat, Hormone, Stress, wie auch immer, auch die können den Zucker nach oben schießen lassen. Ne, also es ist so dieses ständige sich damit auseinandersetzen und das auf dem Schirm haben und das, muss ich sagen, ist beim Thema Unbeschwertheit natürlich, ja, da ist die Unbeschwertheit dann natürlich flöten gegangen. Das muss man schon ganz klar so sagen. Aber es ist trotzdem alles machbar.
Ja. Hast du immer so einen Schminktäschchen dabei, wo du dann irgendwie deine Notfallsachen drin hast? Oder eine Pumpe, hast du eben schon genannt?
Ja, zeig mal her.
Jetzt bin ich natürlich gerade der schlechte Diabetiker, der ist gerade nicht dabei. Aber es steht im Flur einfach noch in meiner Handtasche. Ich bin ja gerade in meinem Arbeitszimmer. Aber ja, ich habe natürlich ein kleines Täschchen, genau wie ihr das auch kennt von anderen Diabetikern. Da ist meine Insulinspritze drin, die ich fürs Essen habe. Also immer vorm Essen wird gespritzt. Und abends vorm Schlafen gehen muss ich auch nochmal spritzen. Das ist das Langzeitinsulin, das vor allen Dingen auch dafür sorgt, dass eben über Nacht in den 8 Stunden oder wie lange man schläft, der Zuckerhaushalt gut ist. Auch das klappt aber nicht immer. Manchmal wacht man nachts auf und denkt sich, wo kommt dieser Wert her?
Und wie wachst du dann von alleine auf oder hast du da so ein
Ja, manchmal von alleine, wenn man es irgendwie merkt.
Ah ja, okay.
Manchmal geht aber auch ein Alarm.
Okay.
Da kommen wir zu dem nächsten, was viele von uns Diabetiker mittlerweile haben. Das ist dann am Körper direkt so ein Sensor. Ich kann euch den auch mal zeigen. Das ist an meinem Oberarm.
Das ist ein Aufkleber.
Oberarm. Das sieht aus wie so ein kleines Nikotinpflaster. Ein kleiner weißer Knubbel. Und da ist auch eine kleine Spitze dran, die eben in der Haut steckt und eben so den Gewebezucker tatsächlich misst, also nicht den Blutzucker, und mir das aufs Handy spielt. Und das hält 2 Wochen lang, dann muss ich das austauschen und 2 Wochen lang, eben 24 Stunden am Tag, bekommt mein Handy die Info, wie sind Freddys Werte. Und dann kann man sich eben einen Alarm stellen, dass man sagt, wenn die zu hoch oder zu niedrig sind, dann soll das Handy piepen.
Und das heißt, du machst nicht dieses in den Finger pieksen.
Ach, stimmt.
Ja, mitten in der Nacht.
Nein, das ist ja schon, da sind wir schon lange, hat ja zum Glück die Wissenschaft, wie ihr ja auch, ihr habt euch ja eben auch mit Diabetes und der Geschichte auseinandergesetzt, also da sind wir seit 10, 15 Jahren zumindest zu einem Teil drüber hinweg. Es gibt immer noch viele, die auch jetzt so in den letzten Jahren sich immer noch nicht erweichen lassen für einen Sensor, sondern immer noch das mit dem Fingerpieksen machen, weil sie es einfach seit Jahrzehnten so machen. Oder weil sie auch sagen, das habe ich auch neulich mit einer Diabetikerin gesprochen, die sagte, naja, ich will nicht diese 24-Stunden-Kontrolle, ich habe eh schon so einen Kontrollzwang, sagte sie.
Okay.
Und wenn ich dann ständig meine Werte kontrolliere, dann werde ich wahnsinnig.
Mm.
Weil es macht einen manchmal auch wirklich ein bisschen verrückt, wenn man denkt, warum sieht das aus, wie es aussieht. Deswegen macht sie dann nur so 5-6 Mal am Tag die Fingerpiekse-Geschichte.
Ah, okay. Du hast das gerade am Anfang schon so ein bisschen angesprochen, dieses so, man weiß nicht so, was ist jetzt so die Ursache oder warum ist es bei mir mit 29 und bei meinem Bekannten mit 9 irgendwie aufgetreten oder so? Musstest du dir am Anfang auch so ein bisschen so blöde Sprüche anhören, so nach dem Motto, ja, isst halt ein bisschen weniger Süßigkeiten und dann ist das schon wieder weg, einfach aus Unwissenheit von anderen Leuten? Gab es da irgendwelche Vorurteile, die du ertragen musstest?
Ja, es ist einfach das Thema Diabetes, obwohl es ja wirklich mittlerweile, also es ist eine Volkskrankheit. Die Deutsche Diabeteshilfe schätzt, Ja, die Dunkelziffer soll sogar noch höher sein. Also die Deutsche Diabeteshilfe schätzt, dass circa 11 Millionen oder knapp drüber Menschen in Deutschland Diabetes haben.
Echt Wahnsinn.
Und da finde ich es immer krass, wie viele Vorurteile generell es gibt.
Ja.
Also bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, die vielleicht auch Übergewicht haben, heißt das dann direkt, ja, das ist, weil du immer, ne, und weil du auch Übergewicht hast und weil du gerne Pizza isst oder sonst was. Dabei sind das teilweise vielleicht Menschen, die sich sehr gesund ernähren und die auch viel Sport machen, die einfach nur eine andere Figur haben, eine andere Prädisposition. Und ich habe mir oft anhören können am Anfang, wie, aber du bist doch dünn, warum hast du Diabetes?
Ja, genau.
Das hat doch damit gar nichts zu tun.
Ja, sogar fast auch von der Ärztin, ne? Die ja auch direkt gesagt hat, das kann ja gar nicht sein.
Ja, ja.
So genau. Sehen sie nicht aus.
Diabetes ist eben was, das sieht man oft den Leuten nicht an. Mhm. So, deswegen verstehen das Menschen dann nicht unbedingt. Und gleichzeitig bei anderen Menschen denkt man, ach ja, komm, die sehen aus. Dabei ist das völliger Quatsch. Also da würde ich mir tatsächlich generell einfach viel mehr Sichtbarkeit auch für dieses Thema wünschen. Deswegen finde ich es auch so toll, dass ihr euch dem auch mal widmet, weil so viele davon betroffen sind und weil so viel Unklarheit da ist. Und klar, ich habe es heute erst wieder gehabt bei uns auf der Arbeit, obwohl da ja mittlerweile jeder weiß, ich habe Diabetes, kommt dann ein Kollege an und sagt, ja, Freddy, hier, willst du einen Keks? Ah, nee, du bist ja krank, ne? Du darfst ja gar keinen Keks. Und da habe ich nur gesagt, nee, pass auf, den Keks darf ich.
Ja.
Ja, ist kein Problem für dich. Ich sage, nee, wenn bei mir mal ein Problem entsteht, ist es eher, weil ich keinen Keks habe, weil ich eher die Disposition zum Thema Unterzucker habe. Also gib mir den Keks. So, ich will den Keks. aber das ist ja einfach Unwissenheit, die man den Leuten ja auch nicht vorwerfen kann. Es wird halt einfach wenig thematisiert.
Oder ist halt irgendwie sehr stigmatisiert, ne? Durch dieses oder dieses Vorurteil irgendwie so, die viel Süßigkeiten essen, die bekommen das irgendwie. Das ist so.
Ja, wir haben ja auch immer noch viele Menschen, auch die in der Öffentlichkeit arbeiten, die aber nicht dazu stehen, dass sie Diabetes haben. Ne? Also man sieht es bei Sportlerinnen und Sportlern, sieht man es oft, wenn die Diabetes haben, dass sie das auch dann zu ihrem Thema machen. Wir haben Alexander Zverev zum Beispiel als den Gold-Olympiasieger im Tennis oder Timo Orus, der letztes Jahr Hockey-Weltmeister geworden ist mit Diabetes Typ 1. Also da gibt's viele Beispiele, weil Sportlerinnen und Sportler das in der Regel aber auch offenlegen müssen. Ne? Also die sind natürlich dann bei den Trainern, bei der Anmeldung für irgendwelche Wettkämpfe, da wird das dann auch teilweise mit abgefragt und dann weiß man eben, die haben Diabetes. Aber unter den Politikerinnen und Politikern zum Beispiel, fällt euch da jemand ein, der Diabetes hat? Komischerweise nein.
Nee, ja.
Ist das denn realistisch, dass von all den Menschen, die Politik machen in Deutschland, keiner Diabetes hat?
Statistisch gesehen muss irgendwer dabei sein, ja, stimmt.
Wie hast du das auf der Arbeit gemacht? Du hast gesagt, jetzt wissen das alle, bist du einmal so durchgegangen und hast gesagt, huhu Leute, nur dass ihr es mal wisst.
Also ich habe am Anfang tatsächlich erstmal meinem Chef Bescheid gesagt und meiner direkten Vorgesetzten. Das hatte die Ärztin damals auch gesagt, das müssen sie jetzt machen. Das ist wichtig, wenn mal was passiert. Also falls ich tatsächlich mal eben in einen Unterzucker fallen sollte, ohnmächtig werde und da liege und alle denken sich, was ist mit Freddy?
Ja.
So.
Ja.
Das muss man dann kommunizieren und das habe ich damals dann natürlich auch direkt gemacht. Und gerade so in der Branche, in der ich arbeite, ich habe mit allen Kollegen immer einen sehr guten und auch fast schon freundschaftlichen Umgang meistens. Und dann redet man da natürlich offen miteinander. Und ich kann das generell nur empfehlen, da immer offen mit zu sein, weil man selbst auch merkt, es hilft was. Natürlich sind manchmal Vorurteile da, aber auch da ist ja allen dann geholfen, wenn man die Vorurteile aus dem Weg räumt und da einfach ein bisschen für Klarheit sorgt. Und ja, so spricht sich das dann schnell rum. Dem einen erzählt man es beim Essen, weil man die Spritze rausholt. Der nächste fragt nach, weil das von wem anders gehört hat. Und was ich oft erlebe, dann sind Leute, die so fragen, wie hast du es rausgefunden? Und so in Klammern, kann ich es auch kriegen oder was mache ich damit, ich es nicht kriege? Also das ist so eher diese Neugierde wirklich, die ich dann da raushöre.
Ja, okay, also gibt's eigentlich keine falschen Fragen auch bei dem Thema, ne? Also einfach neugierig nachfragen, dann kann man am besten aufklären. Ich kenne das Ganze von einer Klassenkameradin von mir, und da kam dann die Mutter irgendwann auch in die Klasse und hat uns allen erklärt, was das ist und warum dieses Kind dann irgendwie manchmal eben keinen Kuchen essen kann oder einen Keks essen muss oder was auch immer. Es war ganz gut. Aber da erinnere ich mich, dass ich immer so eine kleine Panik hatte, weil ich dachte, oh Gott, was passiert denn, wenn sie, während ich alleine mit ihr im Raum bin, wenn da irgendwas ist, also sie hatte dann auch immer ihr Täschchen so dabei, jetzt klär uns mal alle auf. Also was kann jemand tun, der bemerkt, dass es einem Menschen mit Diabetes nicht gut geht? Oder was sind so Szenarien, die passieren können, damit man da besser für gewappnet ist?
Also erstmal ist wichtig zu sagen, dass wirklich diese Extremsituation eigentlich so gut wie nie passieren.
Ja.
Also da braucht sich keiner Sorgen machen, dass er, wenn er den, keine Ahnung, den Diabetes-Schüler mit auf Klassenfahrt nimmt, dass dann wirklich was passiert. Das passiert eigentlich so gut wie nie. Also ja. Mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel so Notfallspritzen. Die lagern bei uns zu Hause im Kühlschrank. Die sind für den absoluten Notfall, wenn ich wirklich mal ohnmächtig werden sollte mit einem Unterzucker, dann ist da so eine Glukosegeschichte drin. Die kann mir mein Freund dann reinspritzen und dann würde ich wieder aufwachen. Diese Spritze hat mir meine Ärztin damals noch nicht mal von sich aus verschrieben, sondern ich hatte das damals irgendwo gelesen. Habe sie angesprochen, habe gesagt, ich brauche diese Spritze. Und dann sagte die nur, Frau Schick, das brauchen Sie eigentlich nicht. Das passiert eigentlich nie, dass man es braucht. Habe ich gesagt, doch, ich will jetzt diese Spritze so zur Sicherheit. Jetzt habe ich die im Kühlschrank. Und irgendwann sagte sie dann auch nur mal zu mir, und? Ne, braucht man nicht. Jetzt habe ich es. Ja. Und sie sagte dann nur, ich habe in all meinen Jahrzehnten, die ich als Ärztin arbeite, und die ist, weiß ich nicht, seit 25 oder 30 Jahren Diabetologin, noch nie einen Patienten gehabt, der die Spritze wirklich gebraucht hat.
Boah, okay.
Also das passiert eigentlich nie. Wenn wirklich mal was sein sollte, dann wirklich die Person, die gegebenenfalls da ohnmächtig liegt, O-Saft reinkippen, also wirklich im Sinne von reinkippen, ja, ne? Einfach Mund
Zucker,
aufmachen, O-Saft rein,
ja.
Genau, oder
Traubenzucker,
wenn man es hat, oder sonst notfalls Schokolade, Hauptsache irgendwie Zucker schnell in den Körper bringt, das ist dann wichtig.
Okay.
Also ist es meistens, wenn eine Unterzuckerung.
Genau, und da gibt es eben verschiedene, gerade von wie schlimm dann eine Unterzuckerung ist, also das, wovon ich nachts wach werde, das ist einfach, das ist jetzt nicht, das ist dann keine brenzlige Situation, ist aber eine nervige Situation. Ich werde dann wach und merke dann, okay, ich bin ein bisschen flatterig, ne, kennt ja auch der ein oder andere von euch vielleicht, ne, manchmal, da denkt man einfach, Gott, ich brauche jetzt mal schnell ein Stück Schokolade, dann esse ich ein Stück Schokolade oder trinke ein Trinkpäckchen, sowas bringt immer ganz gut was. Also wirklich flüssigen Zucker quasi zu sich nehmen und dann ist auch wieder gut. Und da sind wir ganz weit von diesem Szenario entfernt, was ich da gerade skizziert habe oder was zum Beispiel eben eintreten kann, wenn man, wie ich ja gerade schon sagte, das ist eigentlich so das heikelste Ding, wenn man betrunken, sehr betrunken nachts schlafen geht und da dann eben in den Unterzucker kommt und dann aber auch so betrunken ist, dass man halt nicht wach wird. Ne? Normalerweise mein Körper zum Beispiel funktioniert, so ist auch nicht bei allen so, dass ich einfach wirklich wach werde, wenn ich unterzuckert bin. Es gibt Leute, da ist das anders und wenn das dann eben nicht passiert, dann kann es gefährlich werden.
Ja. Ich muss gerade auch an so Filme denken, wo dann irgendwie, da sieht man ja auch öfter mal so Notfall, aber dann sind die meistens irgendwie mit so einem Boot auf so eine einsame Insel gefahren und klar, da haben sie dann natürlich auch nichts parat.
Ja, das ist ja dann, das ist ja gerne so, in Katastrophenfilmen wird das ja gerne dann gemacht von wegen, okay, die Welt endet und man muss in den Luftschutzbunker, damit man da die nächsten 2 Jahre wartet, bis die Atombombe weg ist oder so. Und dann hat man aber vom Kind das Insulin vergessen.
Ja,
so.
das ist dann wirklich schlecht.
Das ist wirklich problematisch. Aber das ist was ihr auch nicht lösen könnt, als Freunde, die daneben stehen, sondern man braucht dann eben wirklich einfach Insulin. Also das ist das, was wir immer brauchen und wo aber auch jeder Diabetiker natürlich die Awareness hat. Aber so als außenstehende Person ist wirklich einfach nur wichtig zu wissen, was mache ich, wenn jemand mal krass unterzuckert. Es kann auch vielleicht sein, dass es noch nicht mal so eine krasse Unterzuckerung ist, sondern dass ihr einfach nur, ihr seid mit einer Freundin zusammen unterwegs und die hat Diabetes und ihr seid am Feiern oder ihr seid einfach nur am Quatschen und ihr merkt, die wird irgendwie gerade ein bisschen fahrig oder die driftet immer so mit dem Blick ab oder so, dass man dann einmal fragt, hey, geht's dir gut oder brauchst du mal kurz was zu essen und dann gegebenenfalls was besorgt?
Okay, also in der Theorie wissen wir jetzt von der Folge mit Frederick Banting, wie man Insulin gewinnt. Vielleicht können wir dann bei der Atomkatastrophe das Ganze nochmal nachstellen.
Ja, man braucht ein paar Hunde. Wenn man merkt, dass Freundinnen beim Feiern fahrig werden,
sollte man immer.
Lohnt es sich immer zu fragen, ob alles okay ist.
Ja,
auf jeden Fall.
Das stimmt.
Du erzählst halt super viel, so auch wie du deinen Körper beobachtest und wie du auch mit Ernährung dich irgendwie gut auskennst und so weiter. Könnte man das so ein bisschen auch, sag mal, als einen Vorteil dieser ganzen Geschichte, wenn man daraus was zieht, sehen, dass du dich einfach sehr bewusst auch mit dir und deinem Körper auseinandersetzt?
Ja, das ist vor allen Dingen auch was ich immer wieder von Sportlerinnen und Sportlern mit Diabetes höre. Ne?
Ja.
Also wir hatten zum Beispiel Sandra Starke, die ist Fußballprofi. Die hat uns in unserem Podcast Typfrage erzählt, dass sie tatsächlich für sich das Gefühl hat, dass sie eine noch bessere Sportlerin geworden ist durch den Diabetes, weil sie eben genau das, also sie hat einen ein Gefühl für den eigenen Körper und was der braucht und wann er es braucht und wie er es braucht. Und sie hat gleichzeitig aber auch natürlich extrem Disziplin schon immer gelernt in ihrem Leben, eben als Mensch mit Diabetes. Man muss diszipliniert sein, man muss einen Plan durchziehen können, weil sonst kriegt man eben ein Problem. Ne? Und das höre ich von denen oder auch von Timo Orus eben, mit dem ich gesprochen hatte, dass die wirklich sagen, das ist nicht unsere Schwäche im Sport, dass wir Diabetiker sind, sondern es ist eigentlich unsere Stärke.
Cool. Ja, ich hatte auch Marie erzählt, ich habe einen Bekannten, der ist Bodybuilder. Und das ist ja wirklich so die Königsdisziplin der Disziplin. Also da muss der wirklich entweder super viel essen oder super wenig und dann bestimmte Trainings machen und so weiter. Und der ist richtig gut. Also dachte ich auch so, ja, Hut ab. Aber das könnte auf jeden Fall ja mit damit irgendwie zusammenhängen, ne? Dass man das immer schon so gelernt hat.
Genau, du hast eben gelernt, auf dich und deinen Körper und dadurch auch auf deine Fitness und auf Ernährung zu achten.
Ja. Gibt's sowas für Menschen, die jetzt noch nicht die Diagnose gekriegt haben, aber denen das jetzt vielleicht auch mit 29 passiert, was du denen gerne sagen würdest, was du damals gewusst hättest?
Also wichtig ist tatsächlich, was wir eben schon gesagt haben, es ist immer noch alles möglich. Diabetes ist nicht das Ende der Welt. So, man kann immer noch alles erreichen, was man möchte. Man braucht nur manchmal mehr Planung. So, und Planung generell oder auch Learnings kann man wunderbar auch ziehen aus der Community, die wir haben. Also wir haben wirklich bei Social Media mittlerweile eine riesen Diabetes-Community mit tollen Bloggerinnen und Bloggern, mit YouTuberinnen und YouTubern, Leute, die entweder Tipps geben oder manchmal einfach nur aus ihrem Alltag erzählen. Und das merke ich auch immer, auch eben mit unserem Podcast, dass es hilft, wenn man sich mal austauscht und auch mal vielleicht einfach auskotzt, weil schon wieder irgendwas Kacke gelaufen ist, was man sich nicht erklären kann. Dass man eben nicht bei jedem schlechten Wert direkt denkt, das passiert nur mir und jetzt bin ich schuld und was habe ich falsch gemacht und oh Gott. Sondern dass man eben sieht, nee, das geht jedem so. Und manchmal läuft's halt nicht und das ist irgendwie ganz beruhigend zu wissen, dass es da andere gibt, die mich verstehen. Und dieses Vernetzen, das kann ich jedem nur empfehlen und tatsächlich auch ruhig schon direkt, wenn man die Diagnose bekommt. Ich habe am Anfang mich da auch erst nicht so in der Online-Welt und so informiert, weil ich am Anfang auch erst noch dachte, komm, Hauptsache, du machst deine Spritzen am Tag und dann fertig. Ich will mich so wenig wie möglich mit diesem Thema auseinandersetzen, dachte ich. Weil ich dachte, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto schlechter fühle ich mich vielleicht. Weil ich dann das Gefühl habe, das kannst du immer noch nicht oder das hast du immer noch nicht richtig drauf oder so. Mach dich nicht verrückt, Freddy. Lass es einfach so nebenbei laufen. Nee, beschäftigt euch ruhig damit. Weil im Gegenteil, es beruhigt einen eher und gibt einem eher ein gutes Gefühl. Ja, und ich habe tatsächlich auch durch die Erkrankung mittlerweile super viele super tolle Leute kennengelernt, die ich auch nicht mehr missen möchte so in meinem Alltag.
Schön. Okay, also zum einen eine Community, die sich daraus bildet, aber eine Sache, die ich auch irgendwie von dir gelernt habe, das hast du ja im Podcast Der Raum auch erzählt, es ist auch voll okay, das mal scheiße zu finden so. Also man muss nicht immer irgendwie sagen, ja, ist alles doch irgendwie so positiv und so. Also auch das hast du jetzt gerade nochmal gesagt, ne, sich auch gegenseitig da irgendwie zusammenzutun und auch mal drüber abzukotzen, auch das ist völlig in Ordnung.
Und das ist total wichtig. Und das ist auch was, was beim Thema Diabetes, wie bei vielen Erkrankungen, in der Öffentlichkeit noch gar nicht so gesehen wird, dass jede, also die meisten Erkrankungen bei vielen Patienten ja auch immer eine psychische Ebene mitbringen. So, und bei Diabetes, man nennt das tatsächlich im Fachjargon, habe ich mittlerweile gemerkt, Diabetes Distress. Das heißt, das ist eine Form von Depression. Das ist jetzt keine wirklich ausgeprägte Depression mit 3 Monate bleibe ich zu Hause. Kann es auch sein. Aber in der Regel ist es eher so ein kontinuierliches, man fühlt sich schlecht. Irgendwas ist blöd. Man stresst sich wegen seiner Werte oder weil man eben das Gefühl hat, man ist eben nicht so fit wie andere oder so. Und das kann eben zu Diabetes Distress führen. Und da kann ich auch nur jedem Menschen mit Diabetes empfehlen, sich frühzeitig auch einfach mal mit einem Diabetespsychologen drüber zu unterhalten. Da habe ich auch mal einen gesprochen und kennengelernt. Ein junger Typ, der sagt, er hat sich darauf spezialisiert, einfach weil er gemerkt hat, dass gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen eben auch psychischen Support manchmal einfach brauchen, psychologischen Support, sich dann bei ihm holen können. Und das einfach auch nur so, es ist völlig okay, euch scheiße zu fühlen und es ist auch völlig okay, dann mal zu sagen, so und dann hole ich mir jetzt aber Hilfe, weil ich habe auch keinen Bock drauf, mich jetzt noch weiter scheiße zu fühlen.
Ja.
So, dafür gibt's die Leute. So, dafür sind die alle da. Damit wir dann eben als Menschen mit Diabetes da gut durchkommen.
Ja, und wer noch mehr solcher Tipps sucht oder auch einfach mal, ja, einen Weg braucht, um in die Community zu finden, können wir natürlich wärmstens empfehlen. Du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt. Dein Podcast Typfrage. Wir haben es am Anfang gar nicht gemacht, weil wir es uns noch so als Highlight aufheben wollten. Aber das ist auch sehr spannend, da nochmal reinzuhören, weil du den zusammen machst mit deiner Freundin Kim Stoppert und die hat nicht Diabetes Typ 1, sondern Typ 2. Das heißt, ihr deckt auch so alle Fragen ab und das ist, glaube ich, ein super Weg, um ja in diese Community zu finden, wenn man da am Anfang auf jeden Fall ganz viele Fragen hat. Liebe Freddy, danke für diesen Einblick in deinen Alltag mit Diabetes.
Ja, danke euch nochmal für die Einladung und fürs Sichtbarmachen dieser ja doch sehr verbreiteten Krankheit. Da freuen wir uns über jeden, der sich da immer mal einfach mal ein bisschen informiert und sich zum Beispiel jetzt dann eben einfach euren Podcast hier anhört.
Vielen, vielen Dank. Das war richtig interessant und ich habe auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr viel von dir jetzt irgendwie gelernt. Danke dir. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und zwar am Science-Samstag, wie immer. Da geht's nicht um den eigenen Körper oder so medizinische Themen, sondern um Körper, die Strahlung schlucken. Alles ein bisschen abstrakter, aber auch alles sehr, sehr spannend. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.